Zur Einstimmung in das Thema des heutigen Nachmittags möchte ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das die existenzielle Situation des Menschen nüchtern, sehr nüchtern und illusionslos beschreibt. Es heißt Der Mensch. Empfangen und genähret vom Weibe wunderbar, kömmt er und sieht und höret und nimmt des Trugs nicht wahr. Gelüstet und begehret und bringt sein Tränlein dar, verachtet und verehret, hat Freude und Gefahr, glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, hält nichts und alles wahr, erbauet und zerstöret und quält sich immer da, schläft, wachet, wächst und sehret, trägt braun und graues Haar. Und alles dieses wäret, wenn's hochkommt, 80 Jahr, dann legt er sich zu seinen Vätern nieder und er kommt nimmer wieder. Ich denke, wenn Sie es nicht wissen, dann würden Sie es nie erraten, wer das menschliche Leben mit all seinen Widersprüchen, all seinen trügerischen Illusionen, mit all seiner Unstetigkeit und Ruhelosigkeit so existenzialistisch beschrieben hat. Es könnte ein buddhistischer Lehrer sein, abgesehen von der letzten Zeile und kömmt nimmer wieder. Doch es ist Matthias Claudius, von dem die meisten das romantisch tröstliche und fromme Gedicht kennen, Der Mond ist aufgegangen. Ich denke mir, dass dieses Gedicht unserem jetzigen Referenten in vielerlei Hinsicht sehr entspricht, weil es mit der illusionslosen Sichtweise des Buddhismus einiges gemeinsam. Sichtweise auf das Leben ist ja in vielen Bereichen der westlichen Sichtweise diametral entgegengesetzt. Beschäftigen wir uns etwa in der Psychotherapie jahrelang und intensiv mit Gedanken und Gefühlen, dann sagt der Buddhismus, Gedanken und Gefühle sind gar nicht so wichtig, nimm sie wahr, aber lass sie vorüberziehen wie Wolken, halte sie nicht fest, sie sind letzten Endes bedeutungslos. Ganz ähnlich ist es mit dem Begehren. Für uns im Westen ist das Begehren in jeder Hinsicht und in allen Lebensbereichen sehr wichtig. Es ist der Motor unseres Wirtschaftssystems. Es gilt als Quelle von Kreativität, Fortschritt, Wachstum und Entwicklung, als Voraussetzung für das Streben nach Glück. Psychoanalytiker sagen, das Begehren ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das aber nie gestillt werden kann. Das Begehren ist eine anthropologische Konstante, eine biologische Notwendigkeit, aber eben unstillbar. Buddhisten sagen deshalb, wenn nur das Begehren nicht wäre. Denn das Begehren macht unglücklich, das Begehren ist die Ursache unseres Leids. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung unseres Tagungsthemas Begehren war es uns deshalb wichtig, diese gänzlich andere Sichtweise, diese gänzlich andere Deutung des Begehrens in unser Programm aufzunehmen. Michael Lehofer hat in der Ankündigung seines Einführungsseminars im Programmheft geschrieben, nach der buddhistischen Lehre ist das Begehren die Ursache unseres Unglücks, diese Sichtweise aber diskriminiert das Begehren. Und Michael, du hast es auch im Eröffnungsvortrag noch einmal gesagt, diese Sichtweise bringt das Begehren in Misskredit. Im Interview mit Josef Bruckmoser in den Salzburger Nachrichten sagt Michael Lehofer, ein Mensch ohne Sehnsucht, das heißt auch indirekt ein Mensch ohne Begehren, wäre seelisch tot. Das ist eine Sichtweise, eine ganz andere erfahren wir jetzt von Peter Riegel. Peter Riegel hat Medizin studiert. Er wurde Facharzt für Radiologie und gründete ein großes Diagnosezentrum in Wien, das er auch leitete. Er wurde zu einem führenden Radiologen. Als Forscher arbeitete er an der Entwicklung neuer Diagnoseverfahren und Behandlungsmethoden. Obwohl er zahlreiche wissenschaftliche Artikel veröffentlichte, blieb er dennoch vor allem Arzt, der konkreten Menschen helfen wollte, auch unter schweren Bedingungen, wie er das etwa in Äthiopien getan hat. Aber auch in Wien war er als Arzt über Jahrzehnte täglich mit schweren Leiden konfrontiert. Das ist die wissenschaftlich-berufliche Seite. Gleichzeitig war in Peter Riedels Leben die spirituelle Suche zentral. Nach seiner Promotion machte er 1968 schon mit einem VW Käfer seine erste Indienreise. Vor 30, 40 Jahren wandte sich Peter Riedel dem Buddhismus zu. Er selbst spricht von einer Zufluchtnahme. Er wurde Vorstand der Buddhistischen Gemeinde Österreichs, war auch Generalsekretär und Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. 1991 gründete er die buddhistische Zeitschrift Ursache und Wirkung, die sich spirituellen und buddhistischen Themen widmet. Er leitet Meditations- und Achtsamkeitsseminare und betreibt das spirituelle Wohn- und Seminarzentrum Mandalahof in Wien. Von Peter Riedel gibt es mehrere Bücher. 2003 erschien sein Buch Auf ins Nirvana, Gespräche über Buddhismus. Vor 3 Jahren erschien sein Buch Möge die Übung gelingen. Vor 2 Jahren das Buch Achtsamkeit und Sexualität. Und letztes Jahr das Buch Schlüssel zur Gelassenheit. Geschätzter Herr Professor Riedel, lieber Peter, wir freuen uns, dass du wieder einmal hier in Goldegg bist. Herzlich willkommen.
Begehren, Gier und Glück. Vielleicht können Sie sich an die Zeile im Gedicht erinnern: und nimmt des Trugs nicht wahr. Und nimmt des Trugs nicht wahr. Am Anfang steht die Unwissenheit. Wir werden darauf noch zurückkommen. Dieses Begehren, Gier und Glück, wie steht es zusammen? Wir haben gehört im Einleitungsvortrag, das Begehren ist durch den Buddhismus in Verruf gekommen. Da ist die Frage, was bezeichnen wir als Begehren? Ist das das Tun, das Handeln oder das begierdevolle Begehren, das etwas haben wollen, etwas haben müssen? Es ist ja auch dieser Vortrag, der Einleitungsvortrag, abgeschlossen mit dem Satz, es geht in eine heitere Gelassenheit. Ich denke, etwas zu brauchen und etwas haben zu müssen, steht der Heiterkeit und der Gelassenheit entgegen. Aber nichts zu brauchen, nichts haben zu müssen, mit allem zufrieden sein, das führt eben in diese heitere Gelassenheit. Der Buddhismus nimmt so eine Art Siegeszug im Westen einerseits. Andererseits kommt natürlich auch ganz viel anderes mit ihm mit, nämlich alle unsere Gedanken und Vorurteile. Er wird auch als Religion gesehen, ist in Asien eigentlich weitgehend eine Religion. Ich möchte fast so weit gehen, zur Religion verkommen, und wird auch im Westen sehr stark als seine Religion gesehen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass er schlecht ist, der Glaube. Aber mit dem Glauben allein werden wir schlecht weiterkommen. Und das, was der Buddha ursprünglich gelehrt hat, war eben kein Glauben. Er hat auch gesagt, er hat auch gelehrt, glaubt nichts, glaubt doch mir nicht, nur weil ich es sage, sondern er überprüft alles, überprüft doch meine Lehre. Und was er in Wahrheit gelehrt hat, ist einerseits, er hat eigentlich nur 2 Dinge gelehrt. Er hat die Ursache des Leidens, so sagt er, gelehrt, und die Überwindung des Leidens. Also ein Weg in ein leidfreies Leben, ein Weg in das Glück. Und da ist noch etwas in der Einleitung gesagt worden: im Buddhismus würden Gefühle und Gedanken, wie hast du es gesagt, als nicht wesentlich oder wie war das bezeichnet? Ja, im Buddhismus gibt es sehr stark diese 2 Ebenen oder 2 Betrachtungsweisen der Welt, nämlich, dass einerseits alles Illusion ist. Und andererseits ist es natürlich nicht Illusion, wir sind ja da, ich sitze hier, ihr hört mir zu. Also es gibt diese 2 Betrachtungsweisen, und ich denke, dass das Denken und das Fühlen ganz wesentliche Bestandteile sind, die uns vom Begehren, werde darüber noch sprechen, über die Gier, die das Glück verhindern und ins Glück führen. Und das Glück im Buddhismus wird ja eigentlich nicht als Glück bezeichnet, sondern das wahre Glücklichsein ist etwas nicht zu brauchen. Und das ganz hohe Ziel im Buddhismus ist der Gleichmut. also ein gleichmütiges Leben zu führen angesichts der Lebensdramen, die wir um uns haben, ist ja wirklich nicht einfach. Wie hier Gefühle und Gedanken eine Rolle spielen, ist ganz leicht zu erkennen. Weil wo suchen wir denn das Glück? Wir suchen es im Allgemeinen, im Außen, wissen aber auch schon alle, dass es im Außen nicht wirklich zu finden ist, sondern im Inneren natürlich. Und wir wissen ja, dass gewisse äußere Bedingungen gut sind, wenn wir uns wohlfühlen wollen. Also lieber gesund und reich als arm und krank. Und dieser Spruch ist einerseits eine Provokation. Und andererseits wissen wir, es hängt nicht davon ab, ob wir reich oder arm sind, ob wir zufrieden sind. Und es hängt letztlich sogar nicht ab, ob wir krank oder gesund sind. Es gibt sehr unzufriedene, sehr gesunde junge Menschen, denen es gut geht, und zumindest gelassene Menschen, die krank sind. Also es hängt sehr stark von unseren Gedanken und Gefühlen ab. Und wenn ich sage denken und fühlen, dann kennen wir das alle. Und dann ist ja auch hier immer wieder angeklungen in den Vorträgen, dass da neben uns, neben unserer Menschennatur, noch sehr viel anderes ist. Hormone, die uns steuern. In der Früh ist ein Hormoncocktail genannt worden, der uns steuert. Der ein kleiner Homunculus, der beim Anblick einer nackten Frau den Mann sich erregen lässt. Also alles so Dinge, die offensichtlich automatisch ohne unser Bewusstsein ablaufen.
Bewusstsein ist also eine ganz wesentliche Funktion, die wir Menschen haben und die das bedingt, dass wir hier in einem meistens unbewussten Prozess des Denkens und Fühlens besser eingreifen können. Wie sehr uns Gedanken und Gefühle unbewusst sind oder wir sie nicht steuern können, zeigt allein die Tatsache, Sie alle haben vermutlich schon einmal um 4 in der Früh gegrübelt. Möglicherweise haben Sie sich alle schon einmal auch geärgert. Kann das sein? Ich denke schon. Jeder hat sich schon einmal geärgert, auch wenn er oder sie nicht wollte. Und jeder hat schon mal gegrübelt, wenn er oder sie nicht wollte. Und wir sind hier in einem Raum von erwachsenen Menschen. Und dann, wenn sie sich nicht ärgern wollen und nicht grübeln wollen, dann frage ich sie, warum tun sie es dann? Warum ärgern sie sich, wenn sie das gar nicht wollen? Warum grübeln sie, wenn sie sich gar nicht wollen? Und das erkennt, daran kann man erkennen, dass es gar nicht so leicht ist, zu denken und zu fühlen, was ich will, sondern scheinbar ist da irgendetwas, das denkt und fühlt mich. Und insofern sind die Gedanken und Gefühle sehr wesentlich, weil wenn ich mich immer wohlfühle und immer Angenehmes denke, dann habe ich Glück. Wenn ich immer Unangenehmes denke, schwierige Gedanken habe und mich unwohl fühle, dann habe ich kein Glück. Also es scheint doch sehr stark von dem Denken und Fühlen zusammenzuhängen, wie es mir geht. Und diese Gedanken und Gefühle eben unter Kontrolle zu bekommen, das ist ein wesentlicher Teil des Buddhismus, der letztlich auch ein Geistestraining ist. Ein Geistestraining, das mehreren Teilen besteht. Ich habe das genau beschrieben, dem Buch Möge die Übung gelingen. Und das kann man üben. Man kann das üben, aber es sind andere Dinge auch noch wichtig. Ein Wissen ist wichtig und eine Ethik ist wichtig. Nur den Geist zu trainieren, wäre so, wenn ich nur den Körper trainieren wollte. Dann habe ich zwar einen starken Körper, mit dem starken Körper kann ich alles Mögliche tun. Ich kann einen kranken Menschen aufheben und ich kann einen anderen umbringen. Mit einem trainierten Geist, mit einem unabhängigen Geist, wo ich denke und ich fühle, was ich will, ist ja oft ich jetzt vorgekommen, könnte ja sein, dass ich etwas ganz was Schlimmes will. Und dann kann ich das plötzlich auch. Und dass wir dazu fähig sind, sieht man ja an der Welt, dass sehr viele Menschen zu sehr viel fähig sind. Das ist ja alles bei uns hier drinnen. Man möchte meinen, wenn man die beiden jungen Damen gehört hat und ihren Appell für den Umweltschutz, dann müssten wir das alles sofort einsehen und ab morgen gäbe es kein Umweltproblem mehr. So ist es ja nicht. Und sie hat auch gesagt,
Nicht nur wir Kleinen da unten sollten uns um diesen Umweltschutz kümmern, sondern auch die Großen da oben. Vielleicht nicht ganz bedenkend, die da oben sind auch die Kleinen da unten. Also die da oben, die das bestimmen in den Firmen, in der Politik, unterscheiden sich ja doch nichts von uns. Und zwar, und jetzt komme ich auf den eigentlichen Teil, auf den ersten Teil, ich wollte den zerlegen in drei Teile, auf die Übung und auf den ersten Teil, den Mechanismus, warum wir immer wieder in die gleichen Fallen hineinfallen. Und da kommt das Begehren ins Spiel. Der ein sehr verständiger Mann gewesen sein muss, der also sehr logisch die Dinge erklärt hat, als mit einer sehr alten und antiquierten Sprache vor 2.500 Jahren. Sie hat dann 250 Jahre nichts aufgeschrieben worden, die haben sich alles gemerkt und dann ist es aufgeschrieben worden und dann ist diese Lehre in die Welt gekommen und überall wurde sie ein bisschen verändert und es gibt jetzt mehrere Buddhismen, so wie es mehrere Christentümer gibt und mehrere Islame und so weiter, ja. Und so entsteht hier im Westen auch eine neue Form, einen sogenannten säkularen Buddhismus, den ich hier vertrete, den ich mich verschrieben habe. Also ein Buddhismus, wo man nichts glauben muss oder nichts glauben soll und auch keine esoterischen Ansichten haben. Und trotzdem gibt es also es gibt diese Lehre der bedingten Entstehung. Der bedingten Entstehung von immer wieder gleichen Handlungen, die aufgrund meiner Muster und Vorurteile in mir entstehen. Was ist hier das Bedingte? Interessanterweise ist diese Lehre der bedingten Entstehung, die sehr kompliziert dargestellt ist, die ist vor 2.500 Jahren aufgeschrieben worden, jetzt x-mal in allen Kulturen immer wieder vermischt worden und sie ist letztlich fast nicht verständlich. Ich habe versucht, sie herauszukristallisieren, was ist damit gemeint. Und was einmal ganz interessant ist, am Beginn aller unserer Probleme steht was? Wie war das mit dem Trug? Nimmt des Trugs nicht wahr oder so. Am Beginn der bedingten Entstehung steht die Unwissenheit. Unsere Unwissenheit. Unsere Unwissenheit, die im Buddhismus sich auf die grundsätzlichen Tatsachen bezieht, also dass wir nicht wirklich immer wissen, wie vergänglich die Dinge sind, dass wir nicht wissen, dass alle Dinge leer sind. Aber im Prinzip auch, dass wir nicht wissen, wie wir immer wieder in uns unglückliche Dinge erzeugen. Reaktives Handeln, das immer wieder zu den gleichen Mustern führt, anstatt aktiv in ein freies Leben zu kommen. Leben in diesem Sinn ein unfreies Leben, in dem wir in gleichen Situationen immer wieder das Gleiche tun. Und wie entsteht das? In dieser bedingten Entstehung, natürlich in der alten Sprache ausgedrückt, ich versuche es ein bisschen einfacher auszudrücken, stehen die Gefühle, nehmen einen ganz zentralen Raum ein, ganz zentralen Ort. Und zwar ist es so, dass wir aufgrund unseres Menschseins haben wir Sinnesorgane, ganz klar. Das Auge, Nase, Ohr und so weiter. Und das sechste Sinnesorgan, der sechste Sinn im Buddhismus, ist das Denkorgan, das Denken. Und jetzt ist, weil ich ein Auge habe, und da ein Sehorgan habe und da ein Sehobjekt ist, entsteht in mir aufgrund des Zusammenspiels von Sehobjekt und Sehorgan in mir Sehbewusstsein. Durch dieses Sehbewusstsein entsteht das Abbild von diesem Bild oder das Abbild von diesem Raum. Übrigens weiß kein Mensch, ob in mir von der Umwelt das gleiche Bild entsteht wie in allen anderen, was ich sehe, ob das mit der Realität irgendetwas zu tun hat, sind hier nur lauter flimmernde Teilchen, Elementarteilchen. Es ist ja alles besteht nach der Physik aus gleichen Teilchen, ich, das Weltall, die Blume, immer die gleichen flimmernden Teilchen, Energie, Materie ist das eins, sind verschiedene Dinge, das wissen wir ja alles nicht. Aber in mir entsteht Bewusstsein. Was Bewusstsein ist, wissen wir in Wirklichkeit auch nicht. Ja. Weder die Wissenschaftler noch die Priester wissen, was Bewusstsein ist, können es schlüssig erklären, haben aber Geister auch nicht. Aber wir haben Bewusstsein. Wir können bewusst sein und wir können unbewusst sein. Der Buddha bezeichnet sich als Erwachten, als bewussten Menschen. Und uns bezeichnet er als teilweise erwacht und teilweise schlafend,
also teilweise bewusst. Und dem kommt auch wiederum die moderne Wissenschaft sehr entgegen, indem sie feststellt, wir machen täglich Handlungen, Wahrnehmungen, Gefühle und von dem je nach unterschiedlicher wissenschaftlicher Untersuchung sei uns nun 90% oder 98% unbewusst. Und 2% bis 10%, wieder unterschiedlich betrachtet, bewusst. Ja, wie wollen wir denn glücklich werden? Wie wollen wir denn aktiv in unser Leben eingreifen, wenn uns so wahnsinnig viel nicht bewusst ist? Und hier kommt wieder die bedingte Entstehung ins Spiel. Ich sehe, es entsteht in mir Sehbewusstsein und jetzt, und das ist diese Erkenntnis des Buddha, die können Sie vielleicht aus Ihrem Leben nicht so klar nachempfinden, das kann man untersuchen, ob das stimmt. Er sagt das, es entsteht in mir aufgrund meiner Sinneswahrnehmungen ein Gefühl. Und zwar entsteht in mir aufgrund der Sinneswahrnehmung einer Frau immer das Gefühl, einer anderen Frau das Gefühl, Erdbeertörtchen das Gefühl, Politiker, FPÖ, zack, 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 dies, das Gefühl, es entstehen in mir Gefühle. Und diese Gefühle, die können wiederum eine Erkenntnis, das sind noch nicht diese komplizierten, die komplexen Gefühle, die Emotionen, sondern ganz einfache, basale Gefühle. Und davon gibt es oder gäbe es, wir müssen das nicht glauben, was ich hier sage, gibt es nur drei Gefühle. Es gibt nur drei Dinge, wie wir uns fühlen können. Und zwar können wir da uns im Körper fühlen und geistig fühlen. Komischerweise kann man sich auch geistig fühlen. Auch das kann man in der Meditation untersuchen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja. Und diese Gefühle, die sind entweder angenehm, unangenehm oder wenn sie keins von beiden sind, werden sie als neutrale oder indifferente Gefühle bezeichnet. Wir bezeichnen üblicherweise ein neutrales Gefühl, das ist uns gar nicht bewusst, das kommt in unserem Sprachgebrauch wenig vor. Aber dass wir uns angenehm fühlen können, das wissen wir alle, wir können uns unangenehm fühlen, wenn beides eben nicht der Fall ist, dann ist hier ein neutrales Gefühl. So, und warum ist das so wahnsinnig wichtig? Das ist überhaupt der wichtigste Punkt, wo es von dem unfreien Leben, das wir sehr häufig haben, nicht immer, in ein freies Leben führt. Weil uns nämlich diese Gefühle, die aufgrund meiner Wahrnehmungen, meiner Sinnesorgane in mir entstehen, ganz automatisch zu einer Reaktion führen, wenn ich mir dieses Gefühl nicht bewusst mache. Wenn ich mir dieses Gefühls nicht bewusst bin. Dieses Gefühl steuert mich wie eine unsichtbare Ampel. Ich werde es erklären. Meistens nehmen wir dieses Gefühl gar nicht wirklich wahr. Oft nehmen wir es wahr, oft aber auch nicht. Wir reden vom Klimaschutz, wir reden von der Umwelt. Wir gehen in den Supermarkt. Wir wissen schon alle, Plastik, Riesenplastik, Meer im Ozean, alles viel zu viel Plastik. Ich sollte gar kein Plastik nehmen, nimm mir mehr Plastik, Sackerl mit oder irgendetwas. Wir wissen, wie gefährlich oder wie schlimm das Plastik ist, wie groß die Umweltverschmutzung ist. Wir haben gehört, die Klimakatastrophe. Warum ändert sich nichts? Nur ganz einfach, weil wir uns nicht ändern. Weil wir von zwei Dingen immer das machen, was uns angenehmer ist. Es ist nicht ganz leicht, in den Supermarkt zu gehen und dort zum Regal hinzugehen und sagen, Birnen verpackt, Erdbeeren verpackt, Trauben verpackt, alles Plastik, das will ich nicht, na gar kein Problem, gehe ich wieder raus, 15 Minuten von hier gibt es einen Bio-Obsthändler, da werde ich hingehen, kaufe mir die Birnen ohne Sackerl, die Erdbeeren ohne Sackerl, ich tue es aber nicht. Weil, ich denke mir schon, ich sollte dort eigentlich hingehen, aber bei dem Gedanken, auch in Gedanken ist eine Wahrnehmung, kommt ein unangenehmes Gefühl. Das ist ein bisschen lästig. Da will ich eigentlich nicht hingehen. Nächstes Mal vielleicht, aber diesmal nicht. Ich kaufe noch einmal, nächstes Mal gehe zum Bierhändler. Das vergesse ich dann auch wieder. Also es steigt ja ein unangenehmes Gefühl auf, das ich mir oft gar nicht bewusst mache, aber es steuert mich. Oder angenehme Gefühle, kann das Gegenteil sein. Ich gehe auf der Straße, sehe ein Erdbeertörtchen, angenehmes Gefühl, hineingehen, Erdbeertörtchen essen,
Gedanke, da wäre ich zu dick, unangenehmes Gefühl, wieder rausgehen. Also es sind diese Gefühle, die mich steuern. Und wie sehr uns Gefühle steuern, können wir erkennen an den Fake News. Die ganze Politik oder sehr viel an Politik richtet sich heute nicht mehr an Inhalte, sondern an unsere Gefühle. Das, was uns angenehm ist, das machen wir gerne. Und das, was uns unangenehm ist, habe ich in den Übungen ein Beispiel gebracht, das ist ein bisschen drastisch und passt sehr gut zur Zeit. Die kennen alle das Brexit-Problematik und sie kennen alle die berühmte Rede, oder ich weiß nicht, ob das eine Information vom lieben Boris. Und er hat den Engländern gesagt, 4 Milliarden Euro zahlt Britannien an die EU täglich. Das sitzt unangenehmes Gefühl in sehr vielen Engländern. Und die haben jetzt aufgrund dieses unangenehmen Gefühls gehandelt. Und wenn sie dieses Gefühl erkannt hätten und auf ihr Gefühl geachtet hätten und dieses Gefühl hätten vergehen lassen, weil alle Gefühle sind nicht da, entstehen und vergehen, wenn sie unabhängig ihres Gefühls, ihres unangenehmen Gefühls auf die Tatsache geschaut hätten, dann hätte sie ganz leicht rechnen können, 4 Milliarden in einem Tag, 40 in 10 Tagen, 400 in, also das kann gar nicht stimmen. Die Zahl ist einfach schlichtweg falsch. Fake News haben die interessante Tatsache, dass sie falsch sind, aber stärker unsere Gefühle ansprechen als die echten Tatsachen. Und daher greifen wir viel öfter zu Fake News und nicht zu den wahren News. Und es ist dieser Mechanismus, dass wir sehr stark von unseren Gefühlen gesteuert sind und nicht auf das schauen und das hören und achten, was die Welt wirklich ist. Wir machen uns die Dinge nicht bewusst. Und so ist buddhistisches Geistestraining vor allen Dingen einmal Bewusstseinstraining. Buddhistisches Geistestraining besteht aus mehreren.
Das erste ist die Meditation.
Meditation ist eine Form der Konzentration. Die Konzentration auf meinen eigenen Geist, auf mein Bewusstsein. Wie funktioniert mein Geist? Wir haben dort wahnsinnig viel, was ununterbrochen abläuft. Es wird verglichen mit einem Wald voller Affen oder einem Sack voller Flöhe. Und diejenigen, die bei mir heute Nachmittag oder gestern waren, oder diejenigen von euch, mittlerweile ist ja Meditation und Achtsamkeit sind ja Themen, die schon sehr viele geübt haben, wissen alle, da oben gibt es einen Flohzirkus, einen Flohhaufen, der macht einfach, was er will. Und das ist das Training aus dem vielen, dieser Eifersucht und jetzt morgen muss ich noch einkaufen gehen und da soll ich eigentlich arbeiten und ist das Telefon und jetzt, also dieses viele, was wir da oben haben, versuchen wir auf eine Sache im Geist zu konzentrieren. Das nennt man Einspitzigkeit. Und überhaupt, wenn ich überhaupt in der Lage bin, einspitzig, also konzentriert auf meine geistigen Inhalte, auf das, was ich denke und fühle, schauen zu können, ab dem Zeitpunkt bin ich überhaupt das erste Mal in der Lage, einzugreifen. Wir können das immer wieder, aber auch immer wieder nicht. Das üben wir. Und dann gibt es in diesem Geistestraining eine zweite Übung, und auch die ist mittlerweile sehr bekannt, und die heißt Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit ist die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Und auf was? Auf meine Gedanken und auf meine Gefühle. Natürlich auch auf meine Handlungen. Und durch diese Konzentration und durch diese Innenschau, diese Wahrnehmung meiner Innenwelt, von dem, was ich will, was ich tue, komme ich langsam dazu, das ordnen zu können. Gibt es eine dritte Übung dazu, die heißt Untersuchung,